Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ende vergangenen Jahres, also Ende 2023, habe ich dir erzählt, dass meine Planung nicht mehr funktioniert und ich alles umgekrempelt habe. Die komplett neuen Abläufe, die ich damals aufgebaut habe, die haben jetzt ein paar Wochen Realitätstest überstehen müssen. Und so viel kann ich schon mal verraten. Nein, die neue Routine hat diesen Realitätscheck nicht vollständig überlebt. Und was funktioniert hat, was nicht und wie ich damit umgehe, wenn es nicht funktioniert, das erzähle ich dir heute. Lass uns mal von vorne anfangen. Über ein Jahr hat meine Planungsroutine, die sich vor allem an Getting Things Done orientierte, fantastisch funktioniert. Und über ein Jahr ist für mich, das verbuche ich als Riesenerfolg. Aber was über ein Jahr fantastisch funktioniert hat, funktioniert dann gefühlt von heute auf morgen plötzlich nicht mehr. Mir war das alles viel zu viel geworden. Die Planung nahm unendlich viel Zeit in Anspruch und fühlte sich viel zu kleinteilig an. Und Ende des letzten Jahres habe ich dann gemerkt, dass ich nicht mehr so regelmäßig plante wie bisher. Und weil das bei meinem Eichhörnchengehirn eine gefährliche Entwicklung ist, musste ich gegensteuern. Zur Erinnerung ganz kurz, du kannst das übrigens in früheren Podcast-Folgen nachhören. Ich habe damals mit einer Bestandsaufnahme angefangen. Also ich habe mich gefragt, was sind meine ganz persönlichen Herausforderungen, wenn es um Zeit- und Selbstmanagement geht. Dann habe ich überlegt, was ich bräuchte, um diese Herausforderung zu beseitigen. Also nicht nur hinsichtlich Planung, sondern auch so äußere Gegebenheiten, wie man so schön sagt, Mindset, alles, was mir halt so in den Kopf kommt. Und anschließend habe ich dann nach Tools und Methoden gesucht, mit denen sich das hoffentlich umsetzen ließe. Und am Ende habe ich dann mit diesen Tools und Methoden eine neue Planungsroutine aufgesetzt, also den Ablauf definiert. Und dieser Ablauf, diese Routine, bestand aus drei Schritten: Tagesplanung morgens, Tagesplanung abends und die Wochenplanung. Und die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Also Tagesplanung am Vorabend, daran hat sich auch nicht so viel geändert. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Abend meinen Kalender für den nächsten Tag zu überprüfen, meine Aufgaben für den nächsten Tag aus der Wochenliste auszuwählen, mein Daily für den nächsten Tag im Bullet Journal anzulegen, die noch offenen Aufgaben von dem aktuellen Tag auf den nächsten Tag zu übertragen oder zu streichen und die Wochenliste zu aktualisieren. Und tatsächlich klappt dieser Teil exakt so, wie ich ihn damals geplant habe. Mit einer Ausnahme, ich mache das Daily zunehmend morgens, weil ich im Bullet Journal nicht mehr so viel plane. Das hat sich tatsächlich überwiegend auf Tick-Tick ausgelagert. Aber ansonsten klappt die Tagesplanung am Vorabend, so wie sie schon immer funktioniert hat, für mich auch weiterhin. An dieser Stelle hat sich meine Planung einfach am allerwenigsten geändert. Das ist also ein Selbstläufer und nicht weiter überraschend, dass das funktioniert hat. Ich wollte dann aber einen zweiten Teil der Tagesplanung etablieren, und zwar morgens. Und hier ging es mir vor allem darum, dass ich oft hektisch und verpeilt in den Arbeitstag stolpere, statt bewusst und produktiv loszulegen. Und das lag auch, also das liegt vor allem daran, dass ich zwischen Aufstehen und Arbeitszeit irgendwie gefühlte, im Homeoffice gefühlte 15 Minuten Max habe. Aber es lag auch daran, dass ich zwar am Vorabend wusste, was ich mir insgesamt vorgenommen habe, aber die Entscheidung, was tatsächlich mein Fokus wird, morgens als erstes vor allem, die kann ich abends nicht treffen, weil ich einfach nicht weiß, wie mein Energielevel am nächsten Tag aussieht und ob morgens nicht schon wieder eine zusätzliche ungeplante Aufgabe auf mich wartet, wenn ich mich an der Arbeit zum Beispiel einlogge. Deshalb wollte ich jeden Morgen den Tagesplan vom Vorabend prüfen und gegebenenfalls sie ajustieren, einen Mini-Braindump machen, um den Kopf freizukriegen, mein Getränk, meine 2 Liter zu trinken bereitstellen. Das ist für mich absolut kriegsentscheidend, was meine Migräne angeht. Deshalb hinstellen, um es da zu haben. Mindestens einen Alarm für eine längere Pause auf meinem Handy einstellen, weil Pausen, esse ich halt gern, ignoriere ich auch gern. Und ich wollte alle meine Eingangskörbe auf neue Aufgaben überprüfen, um einfach mal so das Big Picture, den großen Überblick zu haben. Von dieser Routine habe ich bisher genau einen einzigen Schritt umgesetzt. Seit September trinke ich mindestens 2 Liter am Tag und damit mir das gelingt, stelle ich mir morgens schon genug Getränke für den ganzen Tag auf den Schreibtisch. Alles andere ist mehr oder weniger gescheitert. Und es scheitert meist daran, dass ich mir morgens nicht die Zeit nehme oder nehmen kann, wie ich gerade schon erzählt habe. Ich versuche oft so viel Schlaf wie möglich zusammenzukratzen, was bedeutet, dass ich kurz vor knapp hektisch meinen Rechner hochfahre, um mich rechtzeitig für die Arbeit einzuloggen. Und durch meine schlechte Schlafroutine fehlt mir morgens Zeit und Energie für die Routine, die mir für den Rest des Tages innere Ruhe und mehr Produktivität bescheren würde, glaube ich, in der Theorie jedenfalls. Ja, aber weil ich eben glaube, dass sie einen großen Nutzen hätte, gebe ich diese Morgenroutine noch nicht völlig auf, aber sie braucht offenbar mehr Zeit und vielleicht auch noch so ein paar Nachjustierungen, um zu funktionieren. Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe sie jedenfalls schon so ein bisschen angepasst. Ich habe zum Beispiel den Pausenalarm gestrichen, denn inzwischen mache ich tatsächlich über den Tag verteilt regelmäßig Pause. Also die sind jetzt nicht dezidiert als Pause in meinem Kalender, wobei ich das vielleicht mal wieder einführen sollte, sondern die ergeben sich, aber mein Arbeitstag, mein Arbeitsrhythmus ist so strukturiert, dass sie sich halt sehr regelmäßig ergeben. Insofern ist das gerade ein Automatismus und passt sehr gut. Ich beobachte das, wenn sich das wieder ändert, muss ich halt die Pausen auch wieder aktiver planen. Aber das braucht im Moment jedenfalls keinen zusätzlichen Alarm. Das Prüfen aller Eingangskörbe war morgens bei mir auch falsch platziert. Mails, Instagram und WhatsApp-Nachrichten prüfe ich eh mehrmals am Tag und der reale Ablagekorb für Papiere, also hier in meinem Homeoffice im Büro, ja, den muss ich mir nicht jeden Tag angucken, da kommt nicht so viel dazu, also den gucke ich mir jetzt wieder in der Wochenplanung an. Genau, und das bringt mich zum dritten Teil der Planungsroutine, die Wochenplanung. Die Wochenplanung war Ende 2023 tatsächlich mein größter Schmerzpunkt, womit ich nicht gerechnet habe, denn eigentlich ist sie der Teil von Getting Things Done, den ich unfassbar großartig und hilfreich fand. Und das ist sie auch tatsächlich, aber sie war bei mir irgendwann so umfangreich geworden, weil ich sie halt um eigene Punkte erweitert habe und nicht die Originalwochenplanung von Getting Things Done ausschließlich genutzt habe. Sie war so umfangreich, dass ich am Sonntag am Ende bis zu 3 Stunden daran gearbeitet habe. Und so großartig es sich auch anfühlte, einen Überblick über absolut alles zu haben, also wirklich so absolut alles jede Woche, diese 3 Stunden waren mir einfach zu viel. Gleichzeitig habe ich aber gewusst, dass es ohne Wochenplanung und Reflexion für mich auch nicht geht. Also habe ich meine Wochenplanung neu gestrickt und der Plan war, ich will Termine der vergangenen Woche prüfen, also ist noch was zu tun, dann kommt das in die Aufgabenliste in TickTick. Ich will erledigte Aufgaben der vergangenen Woche abhaken, auch in TickTick. Ich will neu hinzugekommene und doch nicht erledigte Aufgaben, die ich im Bullet Journal habe, in TickTick übertragen oder eben die ich in der TickTick-Wochenliste habe, dazu sage ich gleich nochmal was, auf die nächste Woche übertragen. Ich will meinen Win of the Week notieren und die Woche einschätzen. Und zwar habe ich dafür eine Sterneskala von 1 bis 5. Also es gibt 5 Sterne als Maximum, so wie in jedem Online-Shop der Welt auch. Für die Punkte Selbstfürsorge, Energie und Produktivität hängt bei mir alles zusammen. Deshalb war es interessant zu sehen, sind die Werte in meiner Selbsteinschätzung auch identisch oder zumindest die Tendenz. Also sinkt die Produktivität, wenn ich Selbstfürsorge vernachlässige, weil dann auch Energie sinkt und so. Genau, dann wollte ich die Termine der nächsten Woche durchgehen und unter dem Aspekt ist noch was vorzubereiten, dann kommt das in die Aufgabenliste und gibt es Terminüberschneidungen, dann muss ich mir eine Maßnahme überlegen, wie ich die auflösen kann und auch das kommt in die Aufgabenliste. Dann will ich in der Wochenplanung die Wochenliste für Aufgaben im Bullet Journal anlegen. Das ist tatsächlich neu. Ich habe das ja bisher immer, also meine Aufgaben im TickTick haben schon immer eine Fälligkeit, die Planung läuft schon länger in TickTick, aber ich habe halt immer die Aufgaben für einen bestimmten Tag eingeplant und dann alles, was ich nicht erledigt habe, auf den nächsten Tag über geschoben. Und parallel habe ich ja in den letzten Monaten schon immer wieder mal mit Wochenübersichten im Bullet Journal experimentiert, die für mich aber nicht so richtig funktionieren, denn sobald ich die nächste Seite aufgeschlagen habe, sind die Wochenlisten aus meinem Blickfeld und bei mir gilt dann eben aus den Augen, aus dem Sinn und dann plane ich damit nicht mehr. Und deshalb habe ich überlegt, okay, kann ich das vielleicht die Wochenliste in TickTick abbilden? Und das habe ich jetzt gemacht, indem die Aufgaben eben nicht mehr einen Fälligkeitstag, ein Fälligkeitsdatum bekommen, sondern sie bekommen einen Fälligkeitszeitraum. Und das ist immer eine Woche. Das heißt, die Aufgaben werden immer so geplant, dass da steht, fällig von Montag bis Freitag oder von Montag bis Sonntag, je nachdem, ob es sich um Arbeitssachen oder private oder Zeitplanerin-Sachen handelt. Und auf diese Weise bestücke ich mir eben in der Wochenplanung meinen Wochenaufgabenplan für die nächste Woche. Ich arbeite seit etlichen Wochen, Monaten, glaube ich jetzt schon, nach der 3M-Methode. Das heißt, ich klassifiziere alle Aufgaben zusätzlich zum Fälligkeitszeitraum in die Kategorien muss, müsste und möchte Aufgaben. Und dann gibt es noch die ganz besonders dringend wichtigen, nämlich die Sternchenaufgaben. Das hat bei mir alles Labels in TickTick. Das vergebe ich einmal zur Wochenplanung. Und dann sortiert mir TickTick in der Heute-Liste ab Montag oder eben in der Liste die nächsten 7 Tage, je nachdem, wann ich es mir angucke. Sortiert es mir die Aufgaben nach diesen Labels. Also das heißt, ganz oben stehen bei mir die Sternchenaufgaben, dann kommen die Muss-Aufgaben, dann die Müsste, dann die Möchte-Aufgaben. Das kann man so einstellen. Und ich arbeite die ganze Woche ab. Also ich gucke mir dann abends sozusagen die Wochenliste an und übertrage die Aufgaben, die ich für den nächsten Tag davon angehen will, in mein Bullet Journal. Da findet die Tagesplanung statt. Genau, und alles, was ich am Sonntag nicht geschafft habe, das übertrage ich dann eben auf die nächste Woche oder schiebe es zurück auf die Kontext- oder Sammellisten. Das ist neu. So, dann wollte ich in der Wochenplanung aber auch MeTime, Schönes für die kommende Woche, im Kalender fix einplanen. Ich wollte die kommenden 4 Wochen durchgehen. Also nicht einen Monat und zum Monatsende dann, huch, nächste Woche ist der neue Monat, ich muss wieder anfangen, sondern es ist so. Du kennst vielleicht den Begriff Rolling Week. Bei mir ist das so ähnlich. Ne? Also es ist immer ein 4 Wochen-Zeitraum. Es verschiebt sich halt Stück für Stück. Und der Hintergrund ist, dass ich möglichst früh sehen will, gibt es Terminkollisionen, muss ich irgendwas vorbereiten, was mehr Vorlaufzeit braucht. Und haben alle wichtigen Termine Erinnerungen. Also vor allem Termine, die außergewöhnlich früh liegen. Normalerweise beginnen meine Termine nicht vor 9:30 Uhr. Alles, was früher liegt, kriegt bei mir 3 Alarme. Einen 10 Minuten vorher, eine Stunde vorher, einen 12 Stunden vorher, damit ich ganz, ganz sicher bin, dass ich den auf dem Schirm habe, wenn er stattfindet und selbst wenn ich ihn verpeile, noch rechtzeitig losfahren kann. Und dann zum Schluss gehe ich die irgendwann, wartet auf und die Projektliste durch, wenn ich gerade mit einer arbeite, was ich aktuell nicht tue, aber um zu gucken, ob ich davon noch irgendwas für die nächste Woche einplanen will. Also immer noch eine sehr umfangreiche Wochenplanung, aber tatsächlich funktioniert diese Art der Planung größtenteils gut für mich. Und auch wenn die aus so vielen Einzelpunkten besteht, diese Einzelpunkte sind relativ kurz und schnell erledigt. Ich brauche insgesamt tatsächlich keine Stunde mehr für die Wochenplanung. Das ist gut. Aber erstens, ich habe die Durchsicht meiner Inbox, meiner haptischen Papier-Inbox hier noch nicht integriert, weil die halt immer so lange Zeit beansprucht hat, wenn ich das gemacht habe. Weil dann habe ich immer in der Wochenplanung alle Inboxen gecheckt, ob da noch was übrig geblieben ist in der Woche, was Sinn macht, weil ich oft so on the go irgendwie WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten von euch lese, aber keine Zeit habe zu antworten und dann flittern die so raus aus meinem Gehirn und ich erinnere mich nicht mehr dran. Und da die Routine zu haben, dass ich Sonntagabend auf jeden Fall alle Inboxen durchgehe, und eben noch offene Sachen abarbeite, das war schon immer ganz gut, um da den Überblick zu behalten. Aber das war auch das, was unfassbar viel Zeit beansprucht hat. Deshalb ist das im Moment in keiner meiner Routinen richtig fix drin. Ich bemühe mich, WhatsApp und Instagram so on the go den Tag über zu machen, um da nicht völlig abzurauschen, aber so richtig, richtig gut ist das noch nicht. Was fantastisch funktioniert, ist die Reflexion der vergangenen Woche. Da mache ich ja keine großartige Reflexion mehr mit, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, Fragen und sowas. Habe ich selten durchgezogen, länger als 3 Wochen, weil ja, ist mir zu viel Aufwand, dann müsste ich alle Dailies nochmal durchgehen und da habe ich immer keine Lust zu. Aber dieses Win of the Week, davon habe ich dir auch in der früheren Podcast-Folge schon mal erzählt, so Winning the Week-Methode. Das hat mir schon richtig, richtig tolle Erkenntnisse beschert. Nochmal zur Erinnerung, beim Win of the Week überlegst du dir, was du diese Woche erlebt oder gelernt hast, was dir das Leben, die Arbeit, was auch immer den Alltag erleichtern würde, wenn du es in Zukunft beibehalten würdest. Das hat mir schon, wenn man das dann nochmal so über, das mache ich jetzt schon mehrere Monate, und wenn man das über mehrere Wochen hinweg liest, kann man relativ leicht Muster erkennen in Dingen, die man vernachlässigt. Also bei mir, ich habe zum Beispiel relativ viele Wins of the Week zum Thema Schlafen. Und ich habe auch relativ viele Wins of the Week zum Thema Beziehung. Und dann ist relativ klar, worauf mein Augenmerk liegen könnte oder sollte. Also das ist fantastisch und geht halt super schnell. Und du hast trotzdem wirklich einen konkreten Effekt, mit dem du weiterarbeiten kannst. Das mag ich sehr. Und auch die Selbsteinschätzung hinsichtlich Selbstfürsorge, Energie und Produktivität zeigen mir relativ zuverlässig, wenn ich etwas ändern sollte. Aber auch hier liegt der Hase im Pfeffer, weil ich nehme das zwar zur Kenntnis bisher, ich habe aber noch keinen Weg gefunden, mit diesen Erkenntnissen dann auch direkt zu arbeiten und was zu ändern. Das versagt irgendwie noch so ein bisschen. Da ist der Win of the Week tatsächlich sehr viel produktiv greifbarer für mich. Genau, trotzdem bleibt beides der Bestandteil meiner Routine, weil erstens, es hat sich bewährt, in Anführungsstrichen, als ich ja erkenne, dass es einen Nutzen hat, wenn ich es auch wirklich nutze. Und zum Zweiten, vielleicht fällt mir ja in den nächsten Monaten noch eine Lösung ein für das, was nicht so richtig funktioniert. Genau, was dagegen schon wieder Geschichte ist, habe ich eben ja schon erzählt, das ist das Weekly oder die Wochen-To-Do-Liste im Bullet Journal. Das funktioniert für mich einfach nicht. Und deshalb habe ich, wie gesagt, diese Wochenliste in TickTick eingeführt. Und das war tatsächlich eine brillante Entscheidung von mir. Muss ich mir jetzt mal hier selbst auf die Schultern klopfen. Genau. So. Jetzt lasst mich mal überlegen, was haben wir denn noch nicht? Was haben wir denn noch nicht besprochen? Ach so, ja, eine wichtige Sache, die den ersten Monat der neuen Planungsroutine schon nicht überlebt hat, das hätte ich jetzt fast wieder vergessen, die Sammelliste. Ich hatte meine Kontextlisten ja aufgelöst und alle Aufgaben wieder in einer großen Sammelliste zusammengeführt. Die Idee dahinter war, dass ich nicht mehr so viele Listen durchgehen muss, in der Wochenplanung zum Beispiel. In der Realität hat mich das schon nach 2 Wochen unfassbar gestresst, weil die Sammelliste einfach so groß war, dass sie mir persönlich nicht mehr übersichtlich genug war. Ich hatte ständig Angst, dass mir Aufgaben durchrutschen. Also gibt es jetzt wieder die 3 gewohnten Kontextlisten, Job, Privat und Zeitplanerin, und das funktioniert einfach gut. Ich drösel das nicht weiter auf, ganz bewusst nicht. Es sind streng genommen auch keine Kontextlisten, sondern eigentlich sind es Sammellisten, Fokus-Horizont-Listen nach Getting Things Done. Ich bleibe einfach bei dem Wort Sammel- oder Kontextliste und benutze das als Synonym. Ihr wisst dann schon, was gemeint ist. Genau. Das funktioniert ganz gut. Dabei bleibe ich auch erstmal, genauso wie die Wartet auf und die Irgendwann-Liste bleiben, weil sie mir gute Dienste leisten. Die Projektliste, zu der habe ich so eine On-Off-Beziehung. Wenn ich das Gefühl habe, ich verliere den Überblick, dann lege ich wieder eine an, weil ich so viele Projekte habe. Ich weiß noch nicht, also mit Projekten, ich bin im Moment am Überlegen, ob ich nicht wirklich diese Actionable Steps aus Getting Things Done, also diese durchführbaren Schritte, also die kleinsten möglichen Schritte einer Aufgabe zu definieren und die dann auch ins Bullet Journal zu schreiben, ob ich damit nicht mal anfange, weil bei mir im Moment gerade schon wieder sehr viel Paralyse unterwegs ist und Paralyse entsteht oft, wenn die Aufgaben zu groß sind, und man dieses Gefühl hat, ja, es lohnt sich jetzt nicht, damit anzufangen und so weiter. Aber ich weiß genau, wenn ich das wirklich auf die kleinstmögliche Einheit runterbreche, also auf Baby-Steps runterbreche, Dann hilft mir das zwar ins Tun zu kommen, aber ich habe Angst, den Überblick zu verlieren. Das heißt, dann muss ich mit Projektlisten arbeiten, die eben schon mal vorab so grob die wichtigsten Aufgaben zu diesem Projekt zusammenfassen, damit ich weiß, okay, wenn ich das runtergebrochen habe auf Baby Steps und nur den nächsten Schritt sozusagen in meinem Daily habe, es kann nichts passieren, selbst wenn ich mich auf diesen Baby Step konzentriere. Ich kann einfach zurück zur Projektliste und kann da gucken, was so im großen ganzen Ablauf der Dinge jetzt tatsächlich noch erledigt werden muss. Das kann manchmal, man kann so das Gefühl kriegen, das geht verloren und man verliert sich im Klein-Klein der Babyschritte. Aber ja, da muss ich mal gucken, wenn ich Zeit und Nerven habe, dann setze ich das mal auf und versuche das mal ein paar Wochen. Vielleicht kann ich damit meine Paralysen so ein bisschen durchbrechen, die mich gerade echt nerven. Genau. So viel zu meiner neuen, nicht mehr so neuen Planungsroutine. Das beste Beispiel dafür ist, dass Zeit und Selbstmanagement nie fertig oder perfekt sind. Es ist einfach ein Prozess, der sich ständig verändert, weil wir uns verändern. Ebenso wie unsere Lebensumstände und die Energieressourcen, unsere Bedürfnisse und auch die Zeit und Lust, die wir für Planung investieren können und wollen. Also, wenn du auch gerade da stehst, wo ich im Dezember und immer mal wieder seitdem stehe und stand, dann sei nicht sauer auf dich oder enttäuscht von dir, wenn deine Planung schon wieder nicht funktioniert. Betrachte es lieber als Chance, neu auf Entdeckungsreise zu gehen und andere Methoden, Tools, Strategien und Routinen zu finden, die zu deinem aktuellen Ich passen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du mir natürlich gerne schreiben, info@zeitplanerin.de per Mail, @zeitplanerin auf Instagram, oder du kommst einfach rüber auf den Discord-Server. Da geht das mit den Fragen nämlich am einfachsten und ich bin nicht die Einzige, die dir dort antworten kann, sondern fast 60 andere Mitglieder aus der Zeitplanerin-Familie, die da auch schon rumspringen und worüber ich mich sehr freue. Und jetzt müssen wir den Kanal nur noch gemeinsam mit Leben füllen. Also, ich freue mich, dich dort zu sehen oder von dir auf jedem anderen Kanal zu hören, den du lieber benutzt. Und ansonsten hören wir uns am Montag wieder mit einer neuen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.